Also es gibt ganz klar erkennbar Bot-Netzwerke, also wo man erkennen kann, dass da verschiedene Accounts systematisch aufeinander Bezug nehmen. Die einen posten Content, sind dann Accounts, die dann den gleichen Content posten, deren Profile auch sehr ähnlich aussehen. Dann gibt es andere Bots, die den Content wieder retweeten. Etwas dramatisch kann man wahrscheinlich sagen, es ist bereits außer Kontrolle.
Herzlich willkommen und danke fürs Einschalten. Ihr hört die neue Ungewissheit, der Podcast für demokratiegefährdende Phänomene in der Gegenwart. Heute geht es um Social Bots und Manipulation auf sozialen Medien. Die heutige Folge ist ein Zusammenschnitt aus zwei verschiedenen Interviews, die ich zum Thema Social Bots im Rahmen meines YouTube-Videos zu dem Thema geführt habe. Das eine Interview fand dabei mit Professor Dr. Philipp Semiano statt, der an der Universität Bielefeld forscht und Leiter der Gruppe Semantische Datenbanken ist. Das andere Interview fand mit Professor Dr. Florian Muhle statt, der an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen den Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt auf digitale Kommunikation innehat. In einem gemeinsamen Forschungsprojekt haben die beiden untersucht, inwiefern Social Bots die Meinungsbildung im Internet beeinflussen, und dazu werden sie uns heute etwas erzählen. Stattgefunden haben die Interviews beide Mitte März 2025, also vor ungefähr einem halben Jahr. Jetzt soll es aber losgehen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Folge, und wenn es euch gefällt, dann lasst gerne eine gute Bewertung da. Herr Muhle, was sind eigentlich genau Bots und was sind Social Bots und was ist vielleicht auch der Unterschied zwischen den beiden?
Also Bots, ganz allgemein gesagt, sind erstmal nichts anderes als Computerprogramme, die irgendwelche Aufgaben automatisiert übernehmen. Das ist so die allgemeinste Definition von Bot. Das kann ganz unterschiedliches sein. Ein Bot kann jeden Abend zur gleichen Zeit Wetterprognose für den nächsten Tag abrufen und mir aufs Handy spielen. Als ein Beispiel für einen Bot. Üblicherweise sind das eben routinierte Aufgaben, die dann wiederholt und automatisiert von dem Programm erledigt werden können. Ein Social Bot oder das, was in der Forschung als Social Bot bezeichnet wird, ist ein spezifischer Typus von Bot. Das Besondere an diesem Bot ist, dass das ein Programm ist, das in sozialen Medien aktiv ist, das Nutzer-Accounts steuert. In der Regel wird auch gesagt, Social Bots sind solche Bots, die vorgeben, Menschen zu sein. Das heißt also, sie werden eingesetzt, um menschliche Aktivität nicht einfach zu ersetzen oder für Menschen etwas zu tun, sondern menschliche Aktivität vorzutäuschen. Und im Allgemeinen wird auch gesagt, dass Social Bots, die solche Aktivitäten vortäuschen, letztlich negative Absichten haben. Also sie wollen in irgendeiner Art und Weise manipulieren.
Und inwiefern agieren diese Bots dann auch selbstständig oder inwiefern steckt da vielleicht dann immer noch ein Mensch dahinter?
Das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage. Tatsächlich ist die Forschung zu Social Bots auch ein Streitthema innerhalb der Wissenschaft. Und ganz häufig auch in den Medien, wenn von Social Bots gesprochen wird, dann wird da der Eindruck erzeugt, dass das hochgradig intelligente Systeme sind, die kaum zu unterscheiden sind von Menschen. Und häufig wird auch gesagt, dass deren Aufgabe ist, mit Menschen zu interagieren und sie zu täuschen. In der Regel muss man aber sagen, dass die meisten Bots relativ simple Programme sind. Es gibt Forschende, die auch versucht haben, auf irgendwelchen Plattformen zu suchen, was gibt es denn eigentlich für Software, die Automatisierung von Accounts anbietet. Und in der Regel machen die sehr einfache Tätigkeiten. Also sie retweeten beispielsweise einfach Content von bestimmten Accounts, denen sie folgen. Das Ganze ändert sich natürlich ein bisschen in den letzten zwei Jahren mit ChatGPT und der generativen KI. Also diese neuen Arten der KI lassen sich auch ohne Probleme verbinden mit Social-Media-Accounts. Also ich selber habe das testweise auch schon gemacht und meinen Account Witze über die Aktentasche von Olaf Scholz mal erzählen lassen, um mal zu gucken, wie das funktioniert. Es geht also auch sehr einfach, und was sich dadurch ändert, ist, dass man dieser generativen KI, ob das jetzt ChatGPT ist oder eine andere Software, natürlich sagen kann, erzeuge mir beispielsweise 100 Varianten von dieser Aussage. Und dadurch erzeugt dieses Programm nicht mehr immer das Gleiche, sondern tatsächlich eben ganz unterschiedliche Inhalte, die auch zusehends so wirken, als seien sie von Menschen generiert. Und das macht natürlich auch etwas schwieriger, sie zu identifizieren. Und trotzdem bleibt es auch bei solchen Social Bots, die mit generativer KI verknüpft sind, so, dass sie auch von Menschen gesteuert sind. Also irgendjemand hat irgendwo einen Prompt eingegeben, der dann die Basis für die Beiträge dieser Bot-Accounts ist. Also dann laufen die auch selber los. Also es gibt auf jeden Fall welche. Aber grundsätzlich steckt da immer eine menschliche Intention dahinter, die irgendwie sagt, mach das. Und dann läuft das Programm los. Wenn ich noch etwas weiter ausholen darf, weil Sie auch gefragt haben, wie stark automatisiert sind die denn eigentlich? Das ist auch etwas, was sehr umstritten ist. Also in der Forschung mittlerweile legt sich der Fokus auch ein bisschen um. Also man versucht gar nicht mehr eindeutig Bots zu identifizieren, weil es natürlich auch so etwas gibt wie hochaktive User. Solche findet man auch in irgendwelchen polarisierten Debatten. Da ist es schwer zu sagen, ist das jetzt ein Bot oder nicht. Und es ist letzten Endes ja auch nicht relevant. Also ob jetzt ein User da sitzt und 100 Mal auf die Maus klickt und den gleichen Tweet weiterverbreitet oder ob es ein Skript macht, ist am Ende nicht so bedeutsam.
Herr Semiano, wieso sind Social Bots heute so viel besser und intelligenter als noch vor einigen Jahren? Welche technologischen Entwicklungen hat es vielleicht auch gegeben, die dazu beigetragen haben?
Das Ganze wird möglich gemacht heutzutage über Modelle, die sich Language Models zum Beispiel nennen, die, und das ist das Neue, also ohne großen technologischen Aufwand aufgesetzt und betrieben werden können. Sie sind in der Lage, wirklich menschenähnliche Konversationen zu führen mit NutzerInnen. Und vor allem bieten sie beeindruckende Möglichkeiten der Personalisierung von Inhalten. Also man kann sich das so vorstellen, dass man mittlerweile diese Technologien, diese Large Language Models, briefen kann. Also ich nutze den Begriff des Briefings, weil ich glaube, der trifft das einfach sehr gut. Ich kann so einem Large Language Model eben genau beschreiben, welche Arten von Nutzerinnen, welche Profile ich adressieren will und welches Ziel ich mit einer gewissen Kommunikation sozusagen verfolge. Und diese Large Language Models sind in der Lage, sehr personalisierte Nachrichten auszuspielen, die sich genau an dieses Profil von Nutzerinnen orientieren. Und das schafft dadurch die Möglichkeit, massiv Content, der auch noch personalisiert auf gewisse Nutzerinnengruppen ist, zu erstellen und auch noch auf eine sehr kostengünstige Art und Weise.
Herr Muhle, wie kann ich mir die Verwendung von Social Bots in der Praxis dann genau vorstellen? Gibt es da dann irgendwie Netzwerke oder wie funktioniert das genau?
Das findet statt. Also es gibt ganz klar erkennbar Bot-Netzwerke, also wo man erkennen kann, dass da verschiedene Accounts systematisch aufeinander Bezug nehmen. Die einen posten Content, sind dann Accounts, die dann den gleichen Content posten, deren Profile auch sehr ähnlich aussehen. Dann gibt es andere Bots, die den Content wieder retweeten beispielsweise. Und dann spricht man von Bot-Netzwerken und da kann man schon sagen, das sind natürlich mehrere Bots oder solche Botnets, die mutmaßlich auch von einer Person gesteuert sind. Das ist also gar kein Problem. Aber auch da steckt am Ende eine Person oder eine Organisation oder eben auch unterschiedliche dahinter, um aktiv zu werden.
Wenn es diese Netzwerke aber gibt und man ja davon ausgehen kann, dass die Technologien eigentlich nur noch besser und leichter zugänglich werden, ist es dann ein realistisches Szenario, dass die Situation aus sozialen Medien irgendwann völlig außer Kontrolle gerät, indem also irgendwann nur noch Social Bots auf dieser Plattform unterwegs sind?
Etwas dramatisch kann man wahrscheinlich sagen, es ist bereits außer Kontrolle, weil, wie Sie gesagt haben, es gibt keine Art der Regulierung. Also der Einsatz von Automatisierungstool ist nicht reguliert und deswegen auch wenig kontrolliert. Und in der Forschung wird darüber gestritten, wie hoch ist der Anteil an Bot-Aktivitäten oder automatisierten Aktivitäten. Und man kann auf jeden Fall feststellen, dass gerade im Kontext politischer Kommunikation, im Kontext von Kampagnen, Automatisierung und überhaupt Aktivität zunimmt. Und manche Forschende gehen davon aus, dass dann in solchen Kontexten bis zu einem Drittel ungefähr des Contents von automatisierten Accounts erzeugt wird. Oder eben von einfach hochaktiven Usern. Also es gibt User, also auch in meiner Forschung selber, zum Wahlkampf hier in Deutschland 2021 gab es einen Account, der an einem Tag fast 1000 Mal getwittert hat. Es ist ja ganz egal, ob das jetzt ein Bot war oder ob da wirklich jemand den ganzen Tag saß. Aber man sieht dann einfach, dass die Aktivitäten auf Plattformen wie Twitter, also vor allen Dingen auch Twitter, auch heute schon maßgeblich bestimmt sind von Versuchen, in irgendeiner Art und Weise illegitimen Einfluss zu nehmen, würde ich sagen. In dem Sinne gilt schon heute, man sollte auf jeden Fall dem, was bei Twitter oder X heute trendet, auf gar keinen Fall vertrauen. Also man darf das nicht nutzen, um eine Idee davon gewinnen zu wollen. Was denken denn die Leute da draußen beispielsweise?
Könnte es dann irgendwann dazu kommen, wenn es gar keine Regulierung in Bezug auf das Thema gibt, dass es irgendwann gar nicht mehr möglich ist, festzustellen, bei welchen Profilen es sich jetzt um einen Bot handelt und welches echt ist?
Auf jeden Fall ist das denkbar und ich würde auch sagen, das ist auch bereits jetzt Realität. Schauen wir uns noch einmal X an als eine bedeutsame Plattform, auch für Automatisierung und für politische Kommunikation, dann ist es natürlich so, dass man dann irgendwelche Twitter-Nachrichten angezeigt bekommt, auch von Accounts, denen man nicht folgt und denen man nicht vertraut ist, und dann sieht man nur die eine Nachricht. Das heißt, man hat nur einen punktuellen Kontakt. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich extrem schwer, auch jetzt schon, selbst bei einigermaßen simplen Accounts zu erkennen, ist das jetzt eigentlich eine menschengesteuerte oder geschriebene Nachricht oder ist das eine maschinell produzierte Nachricht. Also es ist jetzt so, natürlich wird das immer schwieriger, je elaborierter diese Accounts werden. Ich würde darum halt auch jetzt sagen, also für Leute, die auf diesen Plattformen unterwegs sind, stellt sich das Problem schon und man kann natürlich auch erkennen, dass die Leute, die da aktiv sind, sich dessen auch bewusst sind. Also es findet dann natürlich auch so etwas statt, wie dass man versucht herauszufinden, sind das denn jetzt eigentlich Bots oder nicht? Da macht man Testfragen beispielsweise. Und auch in der Wissenschaft, wenn man versucht, Bot-Accounts zu identifizieren, kann man das in der Regel nicht, indem man sich einfach einen Tweet anschaut, sondern man muss dann Muster versuchen zu identifizieren und gucken, wie oft machen die das, in welchen Zeitabständen machen die das, welche Art von Content, wie vielfältig ist der Content. Und dann gewinnt man nur Indikatoren. Und in einer ähnlichen Weise machen das die normalen Userinnen und User sicherlich heute auch schon, dass sie mit ihrem Alltagswissen, ihren Erfahrungen in ihrem Umfeld mit den Leuten, die sie kennen, das als Hintergrundwissen nehmen, um zu gucken, mit was für einem Gegenüber habe ich denn hier zu tun.
Herr Simiano, wie ist es heute auch mit der Erkennung von Bots? Man sieht ja inzwischen immer öfter diese Capture, wenn man auf eine Website klickt, die man bestätigen muss. Wie gut sind diese Technologien und wie gut kann man Bots, wie zuverlässig kann man sie damit erkennen?
Also es ist so, dass bei der Erkennung von Bots gibt es mittlerweile sehr gute Technologien, also auch sehr genaue Technologien. Aber im Prinzip ist es wie bei, kann man vergleichen, wie bei der Erkennung von Viren. Ne? Also ich habe Systeme, die Viren erkennen können, aber die Gegenseite rüstet natürlich immer weiter auf und versucht, diese Mechanismen sozusagen zu umgehen. Und genauso ist es auch bei der Bot-Erkennung. Ne? Also es gibt Technologien, die waren sehr gut vor 3 Jahren, die funktionieren mittlerweile überhaupt nicht mehr. Das bedeutet, also um Bots weiterhin gut zu erkennen, müssen wir immer weiter aufrüsten. Ne? Was diese Captures machen, das ist diese Capture, die wir mittlerweile immer alle klicken, also I'm not a robot, ne? Bestätigen wir immer. Das ist ganz interessant, weil was da entscheidend ist, ist nicht dieses Setzen von dem Häkchen, sondern in dem Fall, also Google oder wer auch immer sozusagen diese Capture-Verifikation anbietet, der achtet sozusagen auf das, was vor dem Klicken passiert. Und da werden sozusagen biometrische Merkmale sozusagen extrahiert. Also zum Beispiel, wie schnell bewege ich meine Maus oder was mache ich sozusagen davor? Und das Entscheidende ist, dass man Menschen noch sehr gut erkennen kann anhand von diesen biometrischen Elementen, die sehr menschspezifisch sind, also wie wir uns bewegen, wie wir vielleicht, wenn man dann denkt, man würde das per Video aufnehmen, wie wir unsere Pupillen bewegen, also das sind, oder wie, auch wenn wir vielleicht unseren Fingerabdruck verwenden würden, also das sind alles Elemente, die sozusagen dazu dienen können, zu verifizieren, dass es wirklich ein menschlicher Nutzer ist. Und diese Capture, wie wir sie kennen, ist eben eine sehr effiziente Art und Weise, das zu reagieren, weil eben keine komplexe Sensorik notwendig ist. Und in dem Fall versucht man zu entdecken, zu erkennen anhand, wie zum Beispiel eine Maus bewegt wird, ob das sozusagen eine menschlich generierte Mausbewegung ist oder ob das im Prinzip eine maschinell erzeugte Bewegung ist. Und man weiß heutzutage, dass also bei Menschen beobachtet man eben eine gewisse Zufälligkeit, die man dann messen kann und quantifizieren kann, die man eben bei Maschinen nicht beobachten würde. Wenn man das weiterdenkt, gibt es noch weit komplexere Möglichkeiten, wie man Menschen identifizieren könnte. Also zum Beispiel könnte man eine Technologie einführen, dass jedes Mal, bevor ich vielleicht eine Nachricht poste in irgendeinem Medium, dass ich vielleicht kurz meine Kamera anmachen muss und ein System verifiziert anhand von meinen Augenbewegungen und von meinem Kopfbewegung, dass ich wirklich ein Mensch bin. Ne? Weil das sind Dinge, die kann man heutzutage noch nicht perfekt synthetisieren, weil eben die menschlichen Augenbewegungen oder auch Kopfbewegungen eben eine gewisse sehr zufällige Struktur aufweisen, die man eben technologisch noch nicht sehr gut reproduzieren kann. Und diese ureigenen, zufälligen menschlichen Merkmale, die wir über verschiedene Sensoren, Kameras oder auch andere Sensoren messen können, die helfen uns dabei, wirklich sicherzustellen, dass es sich um einen Menschen handelt. Ich habe aber vorher gesagt, dass das Ganze voraussetzt, dass man sozusagen mit der Zeit immer weiter wettrüstet, weil natürlich die Gegenseite immer besser lernt, diese ureigenen Muster nachzuahmen. Ne? Und deshalb kann man das Problem nie definitiv lösen, sondern muss sozusagen immer diese Technologien weiterentwickeln, in dem Maße, wie sozusagen die Gegenseite, die versucht zu täuschen, tatsächlich auch aufrüstet. Deshalb hatte ich den Vergleich zu der Virenerkennung gemacht.
Und wie ist es in der Forschung über Bots, Herr Muhle? Wie werden Studien dann zum Beispiel Social Bots erkannt und als Social Bots klassifiziert? Wird da dann auch künstliche Intelligenz und solche Technologien eingesetzt oder geschieht das alles noch per Menschenhand?
Also in der Forschung, ein Großteil der Forschung setzt tatsächlich auch auf informatische Methoden, auf Machine Learning Algorithmen beispielsweise, die versuchen, Bots zu erkennen. Das ist leider ein bisschen ein Rennen wie beim Hase und dem Igel. Machine Learning und KI funktioniert ja auch bei generativer KI bis heute im Wesentlichen so, dass Trainingsdaten eingesetzt werden, die in irgendeiner Art und Weise von Menschen stammen und menschlich annotiert sind. Das heißt, man hat immer irgendeinen Datensatz von Accounts, die Menschen als Bots zu Zeitpunkt X gelabelt haben. Darauf wird ein Algorithmus trainiert. Der soll dann verlässlich die Accounts trennen, die als Bots gelabelt sind und die als menschlich gelabelt sind. Und dann wird der danach losgelassen auf einen vollkommen anderen aktuellen Datensatz. Und dann hat sich möglicherweise aber die Technologie schon weiterentwickelt. Oder die Leute, die Bots einsetzen, haben andere Strategien entwickelt. Und dann wird es sehr schwierig. Also in der Forschung, vielleicht werden Sie auch darauf stoßen in der Recherche, gibt es dann eben auch einige Kritik an populären Verfahren, Bots automatisiert auch erkennen zu wollen. Es gibt sogar Leute, die behaupten, es gibt gar keine Bots, weil sie tatsächlich auch zeigen können, dass diese Verfahren nicht verlässlich funktionieren oder eine hohe Fehlerrate haben. Hinzu kommt, dass jetzt auch die Plattform X Forschenden den Zugang erschwert hat. Also bis vor kurzem noch, bevor Elon Musk Twitter übernommen hat, war es für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler möglich, umfassenden Zugriff auf Twitter-Daten zu bekommen, um sie eben dann auch mit automatisierten Methoden auswerten zu lassen. Das ist jetzt einfach nicht mehr möglich oder man muss sehr viel Geld dafür bezahlen. Also man versucht mit automatisierten Methoden zu arbeiten, man rennt aber immer hinterher. Und seriöse Forschung sagt immer auch, wenn man jetzt Bots identifiziert hat, mit Hilfe von Computerprogrammen, ist es immer wichtig, nochmal zu validieren. Das heißt, dann sollen immer noch Menschen sich die Accounts anschauen und gucken, ist das jetzt wirklich eigentlich ein Bot-Account oder nicht. Also es ist sehr schwierig, es ist eine Herausforderung. Und nicht zuletzt deswegen bewegt sich die Forschung ein bisschen weg davon, immer sagen zu wollen, es ist ein Bot oder es ist kein Bot, sondern es werden einfach hochaktive Accounts beispielsweise identifiziert, weil dann wiederum man sagen kann, es ist egal, ob das Menschen sind oder Computerprogramme, aber das sind Aktivitäten ganz offensichtlich, die darauf zielen, in irgendeiner Art und Weise die öffentliche Meinung auf Twitter zu verändern und auch zu manipulieren. Eine andere Methode, die nicht schlecht ist, ist es, koordinierte Aktivitäten zu versuchen zu identifizieren. Also das heißt, man versucht auch mit Hilfe von Algorithmen zu schauen, bestimmte Accounts, die zum Beispiel zur Debatte im Bundestagswahlkampf twittern, zeigen sie ähnliche zeitgleiche Muster. Also kann man sehen, dass sie zur gleichen Zeit beispielsweise den gleichen Content retweeten. Und dann spricht man von sozusagen koordiniertem inauthentischem Verhalten. Auf Englisch coordinated inauthentic behavior. Das ist so eine Forschungsrichtung, wo man eben versucht, einfach so koordinierte Aktivitäten zu identifizieren. Und was man natürlich auch sieht, auch in Deutschland, ist ja auch im politischen Kontext, dass gezielt einfach Akteure sich verabreden, dann über auch irgendwelche Social Media Messenger Dienste beispielsweise, um bestimmte Accounts zu pushen oder bestimmte Hashtags zu pushen. Und dann hat man rund um bestimmte politische Ereignisse eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten, die möglicherweise auch zeitgleich mehrere Accounts steuern, die dann koordiniert Sachen abfeuern. Also da gibt es auch im Umfeld der AfD beispielsweise ganz offensichtlich hochgradigen Aktivismus im Kontext der US-Präsidentschaftswahlen. 2016 ist so diese Internet Research Agency in St. Petersburg auffällig geworden, also eine Trollfabrik aus Russland, die versucht hat, Einfluss zu nehmen. Und da sitzen einfach Leute, die gleichzeitig ähnliche Dinge tun, abgesprochen. Und wir haben also Automatisierung, Koordinierung, Absprache, menschliche und technische Aktivitäten, die allesamt darauf zielen, politische Meinungsbildung in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen. Und dann kann man feststellen, es gibt dann ganz unterschiedliche Typen, sage ich jetzt mal, von Akteuren, die da versuchen, Einfluss zu nehmen. Das sind dann politische Aktivistinnen oder Aktivisten, die sich hinsetzen. Die müssen noch nicht mehr organisiert sein, aber sie haben etwas gegen Kandidat X beispielsweise. Und dann versuchen sie mit massiven Aktivitäten Einfluss auf das Stimmungsbild bezüglich dieser Person zu nehmen. Hinzu kommen dann koordinierte Aktivitäten, also es gibt beispielsweise eine Organisation oder es gibt ein Umfeld von einer Organisation, da sprechen sich Leute ab und es werden sogar Leute bezahlt dafür, dass sie bestimmte Aktivitäten vollziehen. Also man kann ja auch Clickworker dafür bezahlen, dass sie bestimmte Sachen machen, also man kann auch dafür bezahlen. Oder es sitzen Leute da, die Bots betreiben oder sogar ganze Botnetze betreiben. Das sind unterschiedliche Typen. Und die können auch unterschiedliche Motive haben und unterschiedliche politische Agenden. Aber grundsätzlich tragen auch ganz, sagen wir mal, ganz normale, hyperaktive Nutzerinnen dazu bei, dass Stimmungsbilder ein Stück weit verfälscht werden. Also wenn ein Trend bei Twitter an einem normalen Tag schon irgendwie ganz oben ist, weil es 5000 Tweets zu diesem Thema gab, und eine Person allein an einem Tag 500 Tweets beispielsweise absetzt, dann sind das ja schon 10% dieser Aktivitäten. Und da braucht es auch nicht mal eine große Organisation dahinter.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen auf die Folgen von Social Bots und den Einfluss auf die Gesellschaft blicken, welchen Einfluss haben Social Bots auf die Gesellschaft und auf die Meinungsfreiheit? Insbesondere auch mit Blick darauf, dass die Masse aus Bots ja künftig nur noch weiter wachsen wird.
Also man muss da wahrscheinlich erstmal differenzieren zwischen den Plattformen selbst und dann, was praktisch in der Gesamtgesellschaft passiert. Es ist natürlich davon auszugehen, auf den Plattformen selbst, wenn da bestimmte Inhalte massiv verbreitet werden, bestimmte Trends massiv verbreitet werden, aber künstlich oder strategisch, dann entstehen Bilder von bestimmten Mehrheiten. Und die machen es mitunter für Menschen, die davon abweichende Meinung haben, schwieriger, selber aktiv zu werden, selber laut zu werden, weil sie sich in der Minorität fühlen. Also das, was ich jetzt sage, da im Hintergrund ist so die Schweigespirale-Theorie, eine wichtige Theorie in der Kommunikationswissenschaft, die davon ausgeht, dass wenn ich mich in der Minderheit fühle und alle Stimmen in der Umgebung sagen das eine, ich denke was anderes, dass ich mit aller Wahrscheinlichkeit mich weniger traue, meine abweichende Haltung zu kommunizieren. Also das ist so ein Effekt, der natürlich in den sozialen Medien alleine schon passieren kann und dann nochmal wieder diese Vereinseitigung der Meinungsbildung verstärkt. Mit Blick auf die Gesamtgesellschaft ist es natürlich ein bisschen komplexer und da kommen dann die klassischen Medien ins Spiel. Das wäre ein ganz wichtiges Argument, was ich sehe, dass die allermeisten Menschen in Deutschland, sage ich jetzt mal, erfahren von öffentlicher Meinung auf sozialen Medienplattformen nicht aus den Plattformen selber, sondern über die publizistischen Medien, also die klassischen alten Medien, wenn man so will, weil die greifen als Thema häufig auch auf, was in den sozialen Medien gerade trendet. Also in Deutschland haben nie mehr als 2% der Bevölkerung beispielsweise Twitter aktiv genutzt. Und trotzdem erfahren viele Leute davon, was da gerade trendet, weil sie das über die klassischen Nachrichtenmedien erfahren. Und da kommen wir zum Journalismus, der, also Journalistinnen und Journalisten heute beobachten sehr aufmerksam, was passiert in den sozialen Medien, greifen individuelle Statements von Politikerinnen und Politikern auf, aber sie greifen eben auch Trends auf. Und ein Beispiel, was ich auch selber untersucht habe, das ist dann jetzt nochmal Bundestagswahlkampf 2021. Da war Armin Laschet Kanzlerkandidat der Unionsparteien und er hat sich in Erftstadt ein Fauxpas erlaubt. Also Erftstadt war praktisch eine Stadt in Nordrhein-Westfalen und im Juli 2021 gab es da große Überflutungen und sind sehr viele Menschen gestorben. Und er hat da, während der Bundespräsident eine Trauerrede hielt und den Angehörigen sein Mitgefühl ausgesprochen hat, im Hintergrund gelacht. Und das hat für sehr große Empörung gesorgt. Und ab dem Zeitpunkt sind auch seine Beliebtheitswerte stetig gesunken. Ich habe mit meinem Team zusammen untersucht, das Hashtag Laschet lacht, was in den sozialen Medien zunächst getrendet hat, auf diesen Fauxpas aufmerksam gemacht hat. Und das ist auch in den klassischen Massenmedien aufgegriffen worden. Und auch dieses Hashtag kam durch strategische und auch künstliche Aktivitäten mit zustande, auch in seiner Prominenz und dass es so stark geworden ist. Und wurde von Nachrichtenmedien, auch Spiegel Online und Stern und WDR aufgegriffen, um darüber zu berichten, wie der Lacher für Empörung gesorgt hat. Also es wurde aufgegriffen, um über öffentliche Meinung zu berichten. Und erst dadurch, dass die klassischen Medien das aufgegriffen haben, hat eigentlich die gesamte Bevölkerung davon erfahren. Und das ist meines Erachtens ein sehr, sehr wichtiger und sehr, sehr kritischer Punkt. Also die Bots in den sozialen Medien sind dort aktiv, aber zum großen Teil zielen die Aktivitäten darauf, auch praktisch über die sozialen Medien hinaus Wirksamkeit zu entfalten und ziehen auf die Algorithmen, die dann die Hashtags nach oben bringen und dann eben auf Aufmerksamkeitslogiken auch des Journalismus, der das dann aufgreift und vervielfacht. Also in dem Sinne tragen dann auch die Journalistinnen und Journalisten dazu bei, dass solche künstlichen oder künstlich unterstützten Trends noch verstärkt werden. Und das ist natürlich dramatisch aus einer demokratietheoretischen Perspektive.
Kurze Anmerkung an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Da jede Podcast-Folge ziemlich arbeitsintensiv ist und sowohl in der Vorbereitung und Recherche als auch in der Nachbereitung bzw. Bearbeitung einiges an Zeit in Anspruch nimmt, freue ich mich natürlich über jede und jeden, der den Podcast gerne finanziell unterstützen kann und möchte. Dafür geht ihr einfach auf paypal.me/die-neue-ungewissheit. Alles zusammen, Groß- und Kleinschreibung ist egal. Den Link findet ihr auch unten in der Beschreibung. Und jetzt geht's auch schon wieder weiter mit der Folge. Was bedeuten diese Entwicklungen und der Anstieg solcher Bot-Accounts vielleicht auch für unser Verhältnis zur Wahrheit? Verändert sich das gerade ganz stark dadurch?
Also ich würde sagen, es ist eine Medienkompetenz, heute nicht alles für wahrzunehmen, was man über die sozialen Medien erfährt. Also das heißt, ich spreche mich aktiv dafür aus, vielem, was dort verbreitet wird, erstmal zu misstrauen. Na, zunächst einmal den Trends, die ich gar nicht in ihrem Zustande kommen, irgendwie nachvollziehen kann, würde ich nicht darauf setzen, dass die in irgendeiner Art und Weise repräsentativ sind, dass die mir wirklich etwas über Stimmungsverteilung in der Bevölkerung sagen. Also da würde ich großes Misstrauen erstmal empfehlen. Und genau, ich muss davon ausgehen, dass vor allem natürlich im politischen Kontext viele Aktivitäten nicht wahrhaftige Aktivitäten sind. Also dass einerseits der Account möglicherweise kein Mensch ist, die Person gar nicht existiert und dass damit verbunden die Aktivitäten auch nicht Aktivitäten dieses Menschen sind, sondern von anderen Akteuren. Und natürlich haben wir das Thema Fake News. Also wir müssen davon ausgehen, dass gerade in den sozialen Medien, gerade in polarisierten Zeiten, in polarisierten Kontexten, verschiedene Akteure versuchen mit Halbwahrheiten oder Unwahrheiten Lügen um sich zu schmeißen. Und das machen ja auch Akteure verschiedener politischer Spektren.
Es gibt ja auch Wissenschaftler, die sagen, es würde eigentlich gar keine Social Bots geben. Was hat es damit auf sich? Ist das eine gängige Meinung? Und ist sie es vor allem heute noch oder hat sich das jetzt mit dem Aufkommen von KI und Technologien wie ChatGPT und so weiter und so fort inzwischen sowieso erledigt?
Also es ist keine gängige Position. Es war auch keine gängige Position. Es ist eine Position, die existiert und von wenigen Kollegen vertreten wird. Und es geht dann in dieser Diskussion oder geht und ging es darum, einerseits zu problematisieren, zu Recht, wie ich auch sage, dass die Bot-Erkennungsmethoden auch eine hohe Fehlerrate produzieren und dann beispielsweise bestimmte populäre Accounts, also Accounts, die professionell betrieben werden oder mit hohen Followerzahlen, fälschlicherweise als Bot gelabelt worden sind. Das ist ein Problem. Das heißt aber natürlich noch nicht, dass es keine gibt. Und dann hängen sich diese Kollegen auch an Definitionen von Social Bots auf. Und wenn man eben sagt, dass das menschenähnliche Akteure sind, die das Ziel haben, in Interaktionen zu treten und zu täuschen, dann ist das natürlich eine sehr hohe Messlatte. Wenn man dann sagt, okay, die Programme, die da unterwegs sind, die sind relativ leicht identifizierbar, deswegen sind das keine Social Bots, weil sie halt nicht in der Lage sind, wirklich menschliches Verhalten zu täuschen, dann ist das eine Position, eine polemische Position, auch innerhalb der Wissenschaft. Also die Evidenz ist halt schon auch 2016 und 2020 ganz klar da gewesen, dass es Automatisierung gibt. Das heißt, dass es Bots gab, Computerprogramme, die bestimmte Aktivitäten von Usern übernehmen und zumindest teilweise Accounts steuern. Jetzt muss man eben eingestehen, und das ist auch total wichtig, dass zum großen Teil diese Bots oder teilautomatisierten Accounts, die existieren, nicht wirklich intelligente Programme sind oder waren und sehr redundante Aktivitäten vollziehen und vollzogen haben. Und jetzt ändert sich das mutmaßlich. Also weil wir generative KI haben, die in der Lage ist, auch variationsreicher aktiv zu sein und damit möglicherweise auch in der Lage ist, besser menschliches Verhalten zu simulieren. Jetzt ist, glaube ich, total wichtig, also wenn wir jetzt an Demokratie und Öffentlichkeit denken, das ist jetzt so meine Position, dass über Möglichkeiten der Regulierung und Transparentmachung gesprochen werden muss, dass darüber Entscheidungen getroffen werden muss. Also in der Wissenschaft beispielsweise wird auch darüber diskutiert, ne, wie dürfen wir eigentlich KI benutzen? Und da ist es mittlerweile in der Regel so, dass das also nicht verboten ist, aber dass eben transparent gemacht werden muss, dass und für welche Zwecke KI genutzt wurde. Und für legitime Akteure der Öffentlichkeit zumindest sollte es meines Erachtens sowas auch geben, also dass praktisch Transparenzpflichten existieren. Noch besser und leichter möglicherweise technisch wäre es, die Programmierschnittstellen der Plattform ein Stück weit besser zu kontrollieren oder zu schließen, weil das ja die Schnittstellen sind, über die Automatisierung von Accounts laufen.
Also staatlich regulieren, meinen Sie dann, beziehungsweise die Akteure dadurch dazu zu verpflichten?
Also freiwillige Selbstregulierung, das sieht man ja gerade am Beispiel der USA, funktioniert gar nicht. Also die Plattformbetreiber aus den, also die großen, ob das jetzt Meta ist oder X, haben kein Interesse, den öffentlichen Diskurs oder die Qualität des öffentlichen Diskurses zu verbessern. Das sind Unternehmen, die gewinnorientiert arbeiten und die ganz offensichtlich, wie man gerade auch im Beispiel auch von Meta sieht, opportun agieren und ihre Geschäftsinteressen in den Vordergrund stellen. Insofern ganz europäisch, wenn man so will, hier die Forderung nach Regulierung, die notwendig ist. Und wenn man auch sieht, welche Aufgabe die sozialen Medien heute übernehmen. Also sie sind ja Vermittler öffentlicher Kommunikation. Also sie organisieren Kommunikationsströme, sie filtern und synthetisieren die auch. Ne? Sie erzeugen so etwas wie öffentliche Meinung. Das heißt, sie übernehmen de facto Aufgaben, die klassischerweise Aufgaben eigentlich der Journalismus sind. Und es gibt Pressegesetze, es gibt, also einerseits ist Journalismus heute ist geschützt, aber es gibt auch Pflichten für Journalistinnen. Es gibt einen Kodex beispielsweise. Und es gehört zum Journalismus, die Pflicht, den Wahrheitsgehalt von Aussagen vor der Publikation zu überprüfen. Das ist ganz zentral. In Europa mittlerweile über den Digital Services Act der EU wird es praktisch auch verpflichtend für Plattformen, dass sie im Nachhinein, wenn sie darauf hingewiesen werden, dass etwas falsch oder Unwahrheit, Lügen vermittelt worden sind, dass sie das löschen. Aber dann ist es ja schon in der Welt. Und es spricht meines Erachtens nichts auf der Welt dagegen, diese Plattform so zu behandeln, wie man auch den Journalismus als klassischen Vermittler öffentlicher Kommunikation behandelt. Bestimmte Rechte, aber auch bestimmte Pflichten. Und dazu gehört, die Kommunikationsströme in irgendeiner Art und Weise auch zu kontrollieren. Und da reicht es auch nicht aus, mit Faktencheckern zu kooperieren, was in den USA gerade auch wieder zurückgefahren wird und auf verschiedenen Plattformen zurückgefahren wird, weil die auch immer erst im Nachhinein checken können. Im Grunde müsste man darüber nachdenken, wie es eigentlich funktionieren kann, bestimmte Aussagen zu labeln als geprüft und auch sicherzustellen, dass Lügen nicht erst sich verbreiten.
Da nochmal die Frage an Herrn Semiano. Wenn wir jetzt solche Social Bots vollständig aus sozialen Medien aussperren wollen würden, wäre das technisch umzusetzen oder ist das dann wieder dieses Problem mit dem Katz-und-Maus-Spiel?
Ja, es gibt immer zwei Aspekte. Ne? Das eine ist der normative Aspekt und der andere ist die Operationalisierung davon. Also das eine ist zum Beispiel, wollen wir zum Beispiel eine Kennzeichnungspflicht haben für solche Bots? Also ich glaube, dass wir das unbedingt brauchen. Das ist sozusagen meine persönliche Meinung dazu. Das wird auch politisch sehr oft diskutiert. Also auch der Bundesrat zum Beispiel in Deutschland hat vor einigen Jahren eine Kennzeichnungspflicht für Bots eingefordert. Tatsächlich ist bis heute noch nicht realisiert. Das ist die eine, die normative Frage. Und die andere ist die Frage der Operationalisierung. Also könnten wir sie dann tatsächlich erkennen, wenn Leute vielleicht sie nicht kennzeichnen? Ne? Also wie gesagt, die Technologie ist da weit fortgeschritten. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn Facebook oder X das wollten, dass sie sehr einfach erkennen könnten, welche Accounts Bots sind. Da spielen viele Aspekte eine Rolle. Da spielen Inhalte eine Rolle, aber eben auch so Dinge wie Postingverhalten, also wie oft wird gepostet, in welcher Regelmäßigkeit. Gibt es vielleicht irgendwelche Muster in der Art und Weise, wie gepostet wird? Also da gibt es sehr viele Merkmale, die man hinzuziehen kann, um zu erkennen, ist es ein Bot. Ja? Also ich glaube, dass es ein Problem ist, was technologisch lösbar ist. Aber wie gesagt, es muss immer aufgerüstet werden natürlich, ne? Weil also die Seiten, die eben ein Interesse haben, dass nicht entdeckt wird, dass es ein Bot ist, die versuchen natürlich auch immer besser zu werden.
Dann abschließend vielleicht nochmal die Frage, wie bewerten Sie auch die zukünftige Entwicklung dieser Technologien, wie zum Beispiel Social Bots und künstliche Intelligenz für unsere Gesellschaft, auch nochmal mit Blick auf die potenziellen Gefahren, die damit einhergehen oder einhergehen können?
Diese Thematik, also was können Bots und was sind auch die Auswirkungen von diesen KI-Modellen, die wir jetzt seit einigen Jahren haben, das ist eine Frage, die auch die Wissenschafts-Community sozusagen sehr spaltet. Ne? Also es gibt auch sehr prominente Forscher, die mittlerweile vor den Folgen von diesen Technologien warnen. Ne? Es gibt andere, die eher sozusagen die Chancen sehen. Und ich glaube, es ist mittlerweile tatsächlich eine große Frage, also wie viele Risiken sind, ergeben sich sozusagen aus dem Einsatz dieser Technologien. Ne? Und bekommen wir das, können wir das sozusagen durch einen regulatorischen Rahmen tatsächlich in den Griff bekommen? Oder ist es wirklich so, dass sich Systeme irgendwann verselbstständigen können und auch sozusagen selbst agieren? Das ist, glaube ich, so eine große Fragestellung, die tatsächlich noch die Forschungscommunity sehr spaltet. Aber das ist natürlich eine aus gesellschaftlicher und politischer Sicht essentielle Frage. Ne? Aber ich finde es interessant, dass diese Frage sozusagen, wie mächtig sind denn eigentlich diese Systeme, noch nicht wirklich gut verstanden sind und wir als Wissenschaftler auch nicht im Moment sehr gut verstehen, was die Folgen sind, wenn diese Technologien tatsächlich einmal massiv eingesetzt werden.
Dann bedanke ich mich hiermit ganz herzlich bei beiden Interviewpartnern für ihre Zeit und die wertvollen Eindrücke und Erläuterungen, die wir heute gehört haben. Danke auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer, wenn ihr eine positive Bewertung oder ein Abonnement da lasst. Empfehlt den Podcast gerne auch weiter an eure Freunde, Familie, Bekannte oder jede Person eurer Wahl. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.